Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 508 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle, die zuhören, alle Damen, auch die zwischenzeitlich geschrieben haben, und alle Herren, alle Jungs, alle Mädels, alle Freunde, alle Freundinnen und was sonst noch so die Lausche aufgespannt hat. Ich habe einige Themen zusammengetragen, die in der vergangenen Woche so ein bisschen durch die Presse gegangen sind. Auch etwas dabei, was eben nicht so durch die Presse gegangen ist, und hoffe, dass es Sie interessiert. Sonst gibt es nichts außer viel Schnee. Seit letztem Herbst ist bei Apple bekannt, dass es eine Sicherheitslücke beim Gatekeeper gibt. Das heißt, man kann Programme schreiben, mit denen man den Gatekeeper übergehen kann. Weil das Problem ist, der Gatekeeper überprüft eigentlich nur beim erstmaligen Starten, beim Ausführen des Programmes, ob da alles in Ordnung ist oder nicht, und dann nicht mehr. Wenn aber ein solches geschädigtes oder beschädigtes oder bewusst zum Schadprogramm umgebautes Programm einmal läuft und dann erst seine schädlichen Aktivitäten startet, dann kann der Gatekeeper von Apple das nicht mehr erkennen. Jetzt hat Apple groß getönt, dass man das ja nun behoben hätte, und siehe da, man hat das Beheben so gemacht, dass man Programme, die den Gatekeeper umgehen können, auf eine Blacklist gesetzt hat, dass sie also nicht mehr ausgeführt werden können. Aber wenn man die Programme ein klein wenig umgestaltet, dann sieht man, das eigentliche Problem ist nicht beseitigt. Es ist ein bisschen blöde. Es ist genauso, als hätte ich eine Disco und würde meinem Türsteher sagen, pass auf, der und der und der darf nicht mehr rein. Die randalieren hier, schlagen alles kurz und klein, und gebe ihm 5 Bilder in die Hand und sagt, pass du auf. So, und dann kommt irgendjemand mit einer Maske auf dem Gesicht und der lässt sie nach wie vor rein. Ob man sich das so einfach machen sollte, ein solches Unternehmen wie Apple, für die ist es eigentlich eine Schande. Man sollte technologisch schon in der Lage sein und dieses Wissen und Können auch einsetzen, um einen Schutz zu erarbeiten, der die Sicherheit des eigenen Computers garantieren kann und nicht so oberflächlich dünn drüber. Das steht Apple nicht gut zu Gesicht. Während man bei uns noch darüber nachdenkt, wie das geforderte Ziel der Elektroautos bis 2020, gefordert von unserer Bundeskanzlerin, wie man das erreichen kann. Und da wird dann hin und her geredet. Erstmal sollte es so sein, dass jeder, der nun ein Elektroauto kauft, dann auch irgendwo kostenlos parken darf und auch Busspuren benutzen darf. Das war eine großartige Geschichte. Kein Schwein hat ein Auto deswegen gekauft. Nun ist der Herr Gabriel auf die Idee gekommen, dass man doch den Leuten Geld geben sollte, eine Prämie, so eine Art Abwrackprämie für Stinkautos, das heißt für Verbrennungsmotoren. Und wenn man ein neues Auto kauft, wie auch immer. Also wir denken darüber nach, ob denn irgendwann in Deutschland auch mal Elektroautos wirklich das angesagte Mittel wären, um so ein klein wenig gegen unsere Umweltverschmutzung vorgehen zu können. Und was machen die Amerikaner? Die denken über andere Dinge nach. Die denken schon darüber nach, wie man das denn eigentlich regeln kann, wenn ab 2020, das ist dort so ungefähr die Größenordnung, von der man ausgeht, die autonomen Autos auf den Straßen wirklich unterwegs sind. Was soll denn da passieren? Wie soll das sein? Und man will jetzt einheitliche Regeln haben für unterschiedliche Bereiche. Natürlich müssen die Hersteller Regeln haben, damit sie genau wissen, wie ihre Fahrzeuge sich denn nun verhalten sollen in bestimmten Situationen. Sicher auf jeden Fall, aber es gibt ja noch viele andere Dinge, die man da bedenken muss. So, da hat man nun gesagt, wir wollen jetzt mal versuchen, diese Entwicklung mit 4 Milliarden US-Dollar anzustoßen. Und dann heißt es, dass man verschiedene Behörden einbindet, die gemeinsam mit den Automobilherstellern dann versuchen sollen herauszubekommen, wie es denn nun am besten ist, welche Regeln man einführt, was machbar ist, wo man noch Probleme hat und so weiter. Es galten bisher keine einheitlichen Regeln. Auch alle Staaten in den USA haben gemacht, im Grunde genommen, was sie für richtig gehalten haben. Und das soll, wie gesagt, jetzt ein bisschen besser werden. Die Förderung, die beginnt schon ab 2017, also ab nächstem Jahr. Auch hat Anthony Fox vom amerikanischen Ministerium für Verkehr und mit Vertretern der 18 Firmen sind es insgesamt, Automobilindustrie, sich geeinigt auf Maßnahmen gegen Cyberattacken auf selbstfahrende Autos. Ist ja ganz klar. Wir haben ja schon in der Vergangenheit des Öfteren darüber berichtet, dass man verschiedene Attacken auf fahrende Fahrzeuge nachweisen konnte, dass sie also funktionieren. Man konnte also ein Fahrzeug bremsen, man konnte es beschleunigen, man konnte die Zündung ausschalten, allen möglichen Kram. So, und wenn so etwas mit einem selbstfahrenden Auto passiert, wäre natürlich eine Katastrophe. Also, man denkt auch darüber nach. Man will einen proaktiven Dialog zwischen den Autobauern und den Verkehrssicherheitsbehörden anstoßen. Wenn die USA als Riesenmarkt davon ausgehen, dass ab 2020 die selbstfahrenden Autos so wichtig sind, dass man Regeln jetzt schon dafür schaffen muss, dann wird in Kürze auch der Markt darauf reagieren und diese Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Einige Hersteller haben ja angekündigt, dass schon eine einfache Stufe von Fahrzeugen dieses Jahr auf den Markt kommen soll. Das sind noch keine selbstfahrenden. Und vor allen Dingen in Deutschland, auch in Europa, gibt es noch gar keine Regeln dafür, wer schuld ist, wenn ein selbstfahrendes Auto irgendetwas anstellt. Aber weltweit tut sich etwas. Wir werden die selbstfahrenden Autos bekommen. Natürlich in Schritten und nicht von jetzt gleich vom alten VW Käfer mit handgeschaltetem Getriebe gleich auf ein vollkommen sich selbst orientierendes und selbststeuerndes Fahrzeug, ist auch klar. Aber es geht los. Apple hat angekündigt, zum 29. Januar diesen Jahres, also 2016, diesen bisher werbefinanzierten und für die Teilnehmer kostenlosen Streaming-Sender iTunes einzustellen. Wer dann weiterhin seine Musik hören will, der muss Abonnent werden. Die ganzen bisherigen Leute, die daran teilgenommen haben, die ganzen Fans eigentlich von diesem Apple-Streaming-Dienst, iTunes Radio, die, naja, sind irgendwo ein bisschen gekniffen. Denn sie müssen, wenn sie weiterhören wollen, jetzt monatlich 10 Euro bezahlen und im Familienabo, das heißt also, wenn man es nicht allein machen will, kostet es sogar 15 Euro pro Monat. Dann können bis zu 6 Familienmitglieder daran teilnehmen. Warum das gerade jetzt kommt, scheint nicht so ganz klar zu sein. Irgendwas steckt dahinter. Apple will wohl hier Geld verdienen, obwohl auch Werbung weiterhin geschaltet werden soll. Was allerdings kostenlos bleibt, das ist Beats 1. Das ist nach wie vor als werbefinanzierte Downloadmöglichkeit vorhanden. Der Mann im Mond könnte künftig sein Problem haben, dass er nicht mehr ganz allein da oben wohnen muss, denn der ESA-Chef, der neue, Jan Werner, der trommelt ganz schön laut. Er möchte eine Koalition finden von Firmen, Unternehmen, Instituten, Ländern, die daran teilnehmen, auf dem Mond eine dauerhafte Station aufzubauen. Ein sogenanntes Monddorf, wie er es nennt. Gut, er sagt natürlich ganz klar, das ist keine Sache für die nächsten 2-3 Jahre, sondern das wird dauern. Aber er steht ernsthaft zu dem Plan, auf dem Mond eine Station aufzubauen, die dauerhaft bewohnt ist und betrieben wird. Und jetzt muss man mal sehen. Also interessant ist diese Geschichte schon und es haben sich wohl schon einige Länder gemeldet, die da mitarbeiten wollen, denn für ein Land allein wird es finanziell einfach zu schwierig werden. Allerdings parallel dazu ist auch der Mars nach wie vor ein Ziel für die ESA und hier wird gemeinsam mit der russischen Raumfahrtagentur ab März der erste Teil schon gestartet und zwar ein Raumsondenprojekt, ExoMars heißt es, welches nach Leben oder zumindest Spuren von Leben auf dem Mars suchen soll. Schon Ende Januar, also in den nächsten 2 Wochen, wird von der ESA aus der erste Satellit des europäischen Datenrelais-Systems EDRS ins Weltall gestartet. Das System soll mit Lasertechnik Breitbanddatenübertragung ermöglichen. Ja, auch mit der europäischen Satellitennavigation geht es weiter. Mühsam, langsam, das wissen wir ja seit Jahren. Im Herbst, das sind noch ein paar Tage hin, soll weitere 4 Satelliten gestartet werden. Und dann wollen wir mal sehen, wann das System irgendwann komplett ist und wann es denn wirklich funktioniert. So lahmarschig hat sich, glaube ich, technisch kaum ein Projekt in den letzten Jahren entwickelt, wie gerade Galileo. Von überall her kommen Warnungen. Vielleicht haben Sie es ja selbst schon erlebt, dass in den letzten Wochen vermehrt Attacken per E-Mail gefahren worden sind. Da sind also wohl neue Gruppen am Werk, die sowohl Botnetze aufgebaut haben, wie auch mit unterschiedlichen Technologien versuchen, an unsere Daten, an unsere Rechner zu kommen und von da aus dann natürlich die Daten abzugreifen. Das geht entweder über gefälschte Rechnungen, die zum Teil recht gut aussehen, über Versprechen von irgendwelchen Gewinnen, über Rückzahlversprechen, über Krankenkassen oder sonst etwas. Und nochmal ganz kurz für die, die noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Eine Rechnung als ZIP-Datei-Anhang ist ziemlich blödsinnig. Wenn in dieser ZIP-Datei dann eine Excel drin ist, ist es auch blödsinnig. Oder ein Doc, eigentlich ein Dokument, ein Dokumentenformat, das als Rechnung zu verschicken, macht kein normaler Mensch. Also davon die Finger weglassen. Eine Rechnung ist in aller Regel nur ein PDF. Nur in Anführungszeichen, weil auch PDFs hundsgemeine Programmiersprachen sind, mit denen man alle möglichen Schweinereien machen kann. Aber nicht ganz so einfach. Als wenn ich einen Doc habe, da kann ich Makros reinpacken und die führen dann irgendwelche Programme auf. Die können auch Excel-Dateien aufrufen, mitbringen, irgendwo hinschieben, irgendwo hinladen. Man sollte also besonders vorsichtig sein. Wenn Sie eine E-Mail von irgendeinem Bekannten, einem Freund, einer Freundin oder Verwandtschaft bekommen, auch da Vorsicht, denn es kann durchaus sein, dass der Absender gefälscht ist. Also, wenn ihr irgendjemand ein Dokument im Doc-Format schickt, dann überlegen Sie einfach mal, kann das denn sein? Warum schickt der mir denn so etwas? Und fragen Sie lieber nach, bevor Sie so etwas auf den eigenen Rechner öffnen. Gut, allein der Empfang, der verursacht noch keinen Schaden. Wenn man das aber dann entpackt oder auf den Rechner ausführt, da kann es dann schon so sein. Sie sollten gerade jetzt in dieser Zeit aufpassen und sehr misstrauisch sein. Es ist immer besser, einfach per E-Mail zurückzufragen, sag mal, ist die auch von dir die Nachricht? Hast du mir da ein Dokument drangehangen? Als wenn sie hinterher den Schaden haben. Einer der Bitcoin-Entwickler, Mike Hertz, der ist ausgestiegen. Der hat gesagt, er hätte kein Vertrauen mehr in diese Währung, in dieses Experiment, in diese Kryptowährung, die ja tatsächlich gar nicht in Münzen oder Scheinen existiert, sondern nur als Code im Rechner. Und der sagt, die Idee ist gescheitert. Warum? Kann man natürlich unterschiedlicher Meinung darüber sein. Also er sagt als erstes mal, seit der ursprüngliche Entwickler, der Kopf, der Satoshi Nakamoto, ausgestiegen ist, gibt es keine vernünftige Führung mehr. Und die Nachfolger, es war nicht einer, der wollte sich das nicht alleine auf die Schulter packen, sondern er hat sich noch ein paar Spezialisten dazu gesucht. Die machen das so ein bisschen durcheinander und arbeiten teilweise gegeneinander. Und das hat ihm nun alles nicht gefallen. Und da hat der Hörn gesagt, nee, mach den Kram allein. Und warum er als Entwickler, der wirklich mit Herzblut da dran hing, jetzt wirklich weggegangen ist, ob es tatsächlich diese Reibungen im Team gewesen sind, weiß ich nicht. Allerdings, was mir merkwürdig vorkommt, die Idee hinter Bitcoin und die Sicherheit dieser Währung, die da entstanden ist, hat die Banken aufmerksam gemacht. Und die Banken möchten versuchen, diese Technologie für eigene Transaktionen, möglicherweise auch für eigene Währungen, die natürlich an bestehende Währungen angebunden wären, weiterzuentwickeln bzw. zu übernehmen. Und Mike Hearn arbeitet jetzt für diese Banken. Naja. Ich weiß nicht, haben Sie wahrscheinlich genauso im Kopf wie ich. Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee, keine Angriffsarmee. Von der Bundeswehr und von der Bundesrepublik Deutschland geht kein Angriffskrieg aus. Jo, oh, ist ja auch so. Aber was passiert jetzt? Die Bundeswehr soll jetzt verstärkt gegen Cyberangriffe und Attacken geschützt werden. Das heißt, sie wollen ein eigenes Team aufstellen, eigene Spezialisten heranziehen und aufbauen, die ja, solche Attacken im Vorfeld erkennen, agieren können, sie abwehren können. Aber nicht nur das, sondern sie sollen auch selbst solche Attacken führen können, also angreifen können mit eigenen Software-Tools, mit eigenen, wie auch immer diese Dinger dann heißen sollen. Was das dann mit Abwehr zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es nennt sich dann eben immer noch Verteidigung, aber Vorwärtsverteidigung. Kinder, so einen Scheiß zu erzählen, so die Worte da umzudrehen, ich meine, ob es sinnvoll ist oder nicht, dass man in der Lage sein muss, irgendeinen Unbekannten auf dieser Welt anzugreifen, weil man selbst angegriffen wird, ist ja okay. Aber da muss man die Sache doch nicht so umdrehen, muss man sagen, wir müssen in der Lage sein, selbst anzugreifen, dass wir einen Angreifer wirklich ebenfalls bedrohen können. Denn so wie es hier gesagt und gemacht wird, ist es einfach nur blöde. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass schon vor Jahren die US-Amerikaner ganz klar gesagt haben, wenn wir angegriffen werden mit einem Cyberangriff, also per Software, über Computer, über Netze, dann ist das genauso, als würden wir tatsächlich mit Raketen oder Soldaten oder Panzern oder sonst was angegriffen. Und wir reagieren auch so drauf. Nur bei uns wird es schön geredet. Es könnte ja sein, sagt jemand, Mensch, die Bundeswehr ist ja böse, die verteidigen Deutschland, indem sie andere Computersysteme angreifen können, lernen, wollen, werden, tun, müssen oder was auch immer. Ich bin auf Meldungen aufmerksam geworden, dass bei dem LIGO-Observatorium in den Vereinigten Staaten möglicherweise Gravitationswellen nachgewiesen worden sind. Ich habe gedacht, ich gucke mir das mal an. Gravitationswellen, naja, was ist denn das nun eigentlich? Wir kennen elektromagnetische Wellen, Licht, Radiowellen und so weiter. Diese Gravitationswellen, die bisher nie nachgewiesen worden sind, das sind Wellen, die den Raum und die Zeit dehnen und stauchen. So die Theorie. Ob sie es wirklich machen, wissen wir wahrscheinlich, wenn wir sie kennengelernt haben. Inwieweit man die Zeit dehnen und stauchen kann, ist ja auch noch eine Frage. Das wäre natürlich die absolute Sensation, wenn man so etwas hätte nachweisen können. Denn diese Gravitationswellen, also diese Dehnungen und Stauchungen in Raum und Zeit, die sollen sich lichtschnell ausbreiten. Und man konnte bisher noch nirgends so etwas nachweisen. Albert Einstein hat mit seiner Relativitätstheorie gesagt, so etwas muss es geben. Es zweifelt ja auch keiner daran, dass Albert Einstein mit der Relativitätstheorie recht gehabt hat, in vielen, vielen Punkten, auch wenn viele Sachen erst viel später klar geworden sind, was Albert Einstein schon sehr früh gedacht hat. Aber hier an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, seriöse Nachweise, dass Gravitationswellen mittlerweile erkannt worden, nachgewiesen worden sind, gibt es nicht, sondern da gibt es jemanden, der das schon vor Jahren behauptet hat, und zwar dieser Lawrence Krauss, ein amerikanischer Physiker, der hat also schon vor 3 oder 4 Jahren so krause Sachen geschrieben und erzählt. Es ist alles Quatsch. Es gibt keinen Nachweis. Man arbeitet in dem LIGO-Observatorium in den Vereinigten Staaten daran. Man hat Irrsinnsdatenmengen und es könnte durchaus sein, dass man irgendwann sagt, Mensch, hier haben wir Sachen erkannt, die wir nur so erklären können, nur dadurch erklären können, dass es Gravitationswellen gibt. Aber da sind wir noch eine ganze Ecke davon entfernt. Und solange die Leute aus dem Observatorium nicht selbst sagen, hier, wir haben es, und das mit anderen abstimmen und andere Observatorien, andere Physiker auch in die Lage versetzen, aufgrund dieser gemachten Erkenntnisse, Untersuchungen und Erfahrungen, das selbst nachzuvollziehen. Solange glauben Sie bitte nicht, dass irgendwo jemand diese Gravitationswellen entdeckt hat. Ich denke, das ist eine Thematik, die ist so schwierig, so komplex, das wird noch ein paar Tage dauern und das kommt dann irgendwann ganz heimlich, ganz plötzlich, aber bestimmt nicht von jemandem, der alle paar Jahre wieder tönt, dass sie nun gefunden worden sind, weil ihm das gerade so gefällt. Ein älterer Herr mit Brille, der eigentlich immer sehr ernst vor sich hin schaut, Jimmy Wales. Sagt Ihnen das was? Sie sollten sich schämen. Ja, ganz ehrlich. Vor 15 Jahren hat Jimmy Wales nämlich Wikipedia ans Netz gebracht. Er hat die Sache gegründet. Er hat sie eigentlich, entwickelt. Und dieses Wikipedia, ich sage das schon, 15 Jahre, ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Die haben jetzt Jubiläum gehabt. Aber können Sie sich vorstellen, dass es Wikipedia nicht mehr gibt? Ich meine, wir haben damals schon beim WDR darüber berichtet. Das war schon eine Sensation, dass da ein Online-Lexikon da war. Ich kann mich erinnern, früher ein Lexikon, das war schon so eine Art Statussymbol. Da hat man den großen Brockhaus gehabt, was weiß ich, über 20 Bände oder so. Es könnte sogar sein, ich habe sowas irgendwo noch im Keller rumliegen. Und da kamen dann die ersten CDs. Da war dann ein Brockhaus drauf. Die waren auch noch schweineteuer. Und irgendwann kamen dann so die ersten, Nachschlagewerke von verschiedenen Herstellern, verschiedenen Verlagen. Und als dann vor 15 Jahren aber Jimmy Wales Wikipedia ans Netz gebracht hat, da haben alle Verlage gelächelt. Man hat es nicht sehr ernst genommen, denn was bitteschön soll denn so etwas sein und was soll man eigentlich hier damit anfangen und wer soll denn das alles pflegen? Denn natürlich, eine solche Brockhaus-Redaktion, das war ein Riesenstab. Die haben irrsinnig viel Informationen zusammengetragen, überprüfen müssen, gegenchecken müssen, bis sie dann irgendwann in die Bücher hineinkamen. Und dann mussten die gedruckt werden und dann mussten die verkauft werden. Bis dieses Wissen bei irgendjemandem zu Hause im Bücherschrank stand. Und wenn man dann was nachsehen wollte, dann hat man den entsprechenden Band gesucht. Dann hat man gesucht nach der Information und hat Informationen gehabt, die 1, 2, 3 oder vielleicht auch 10 Jahre alt war. Denn man kauft sich nicht jedes Jahr nochmal 20, 30 Bände des großen Brockhaus. So, und das hat Wikipedia komplett umgedreht. Ich weiß gar nicht, ob es den großen Brockhaus heute noch zu kaufen gibt. Wäre ja schön, ein bisschen Nostalgie wäre ja auch noch dabei. Aber Wikipedia ist ja eigentlich das allgegenwärtige Nachschlagewerk geworden. Überall, wo ich hinkomme, überall wird erstmal in Wikipedia nachgesehen. Und diese Gemeinschaft, die da entstanden ist, die gemeinsam an diesem Online-Lexikon arbeitet, die ist ja nun weltweit vernetzt. Man muss sich überlegen, es sind 27 Millionen Artikel in 280 Sprachen in der Wikipedia. Allein in Deutschland haben wir 1,8 Millionen Artikel. Jeden Tag kommen etwa 400 neue Artikel dazu. Und in Deutschland haben wir 5.700 Autoren, die ehrenamtlich für Wikipedia arbeiten. Es ist also eine, Organisation geworden, ähnlich wie andere dieser offenen Systeme, ob es nun Kartenmaterial oder ähnliches ist. Wir haben ja einige dieser hervorragenden, auf Gemeinschaftsbasis aufgebauten und gemeinschaftlich gepflegten Informationsbasen im Internet. Und das ist hier ebenso der Fall. Also, wenn ich mir überlege, wie viele Diskussionen entstehen, manchmal wird sich über ein einzelnes Wort Wochen oder Monate lang gestritten, das Abwägen, was sich dann letztendlich durchsetzt. Das ist ein Prozess, den kann man so in dieser Art bei einem Verlag mit einem gedruckten Lexikon gar nicht nachbilden. Und dann ist das aktuell. Sehr oft sehe ich, dass irgendetwas auf der Welt passiert, irgendetwas Gravierendes, und am gleichen Tag oder einen Tag später steht es schon in Wikipedia. Gut, dann wird es korrigiert, verbessert, ausgemerzt, wieder reingesetzt und so weiter. Aber das ist ja im Grunde unser Leben. Das ist ja eine gelebte Diskussion, die uns als Wissen zur Verfügung steht. Also, Wikipedia ist eine großartige Sache. Und Sie wissen ja, es kostet nichts. Es ist die großartigste Sache, die ich im Internet kenne, und sie ist kostenlos. Die Wikipedia-Organisation, die, ich sag mal, ernährt sich nur von Spenden. Nur wer freiwillig etwas spendet, der hilft mit, dass die Kosten dieser Organisation getragen werden können. In Deutschland haben nach Angaben von Wikipedia im Jahr 2015 etwa 420.000 Spender insgesamt 8,6 Millionen gespendet. Eine gute, wirklich sehr, sehr gute Sache. Und der Anstoßer dieser Geschichte, dieser Jimmy Wales, hat wirklich etwas Großartiges in die Welt gesetzt, obwohl er sich inzwischen aus der Stiftung zurückgezogen hat. So, dann haben wir heute ein bisschen Technik und Informationstechnik. Einen kurzen Klatscher in die Politik kann ich mir nicht verkneifen. Ich bitte Herrn Dr. Wolfgang Schäuble, sich in die Ecke zu stellen und zu schämen, wie man so instinktlos handeln kann und fordern kann, jetzt wo endlich mal diese wahnsinnig überhöhten Spritpreise und Heizölpreise so weit runter sind, dass ein normaler Mensch sich das wieder leisten kann, wie man dann sagen kann, so, jetzt müssen wir unserer Bundeskanzlerin, jedes Mal falle ich wieder auf sie, na, egal, wir müssen der also jetzt irgendwie helfen und jetzt müssen wir da auf den Benzinpreis und Steuern draufhauen, europaweit. Sag mal, geht's eigentlich noch? Kann man sowas machen, ohne rot zu werden, ohne sich vor Scham nur noch mit einer Maske durch die Welt zu bewegen? Lieber Herr Dr. Schäuble, denk mal nach. Wir sind doch alle irgendwo Menschen. Wenn man 12 Milliarden Überschuss im Bundeshaushalt hat und dann sowas verlangt, nee, das kann nicht sein. So, Klatsche am Ende. Ja, und dann kann man aber gleich noch was Positives hinten dran hängen. Ich habe ja schon des Öfteren gelästert, dass eine freiheitlich-demokratische Grundordnung keine freie ist. Aber wir sind ja auf dem Weg dahin. Und was wir im Moment sehen, bei allen Wirren, bei allen Bösen, was dabei passiert. Aber wenn wir sehen, dass das Volk doch die Politik auch in eine Richtung zwingen kann bei dieser Flüchtlingskrise, wobei keiner jemanden in Not nicht helfen will, aber irgendwo, was zu viel ist, ist zu viel. Vor allen Dingen, weil die Politik jämmerlich versagt hat, statt diejenigen, die überhaupt keinen Anspruch haben, überhaupt keine Hilfe benötigen, gleich wieder zurückzuschicken. Da sind die 1-2 Jahre bei uns und dann kriegen sie gesagt, jetzt gehst du wieder und dann kriegen wir sie nicht mehr los. Und dass jetzt so viel Druck aufgebaut wird von außen, aus dem Volk, auf die Politik, das ist gelebte Demokratie. Das ist der Weg, den eine freiheitlich-demokratische Grundordnung gehen muss, um eine freie demokratische Grundordnung zu werden. So, jetzt gebe ich Sie wieder frei. Jetzt können Sie wieder was anderes machen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Du den Daumen nach oben. Sage, schauen Sie einfach mal bei uns in den Shop hinein. Die Eulen könnten bald da sein. Und nächste Woche bin ich wieder für Sie da. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.